Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst am 10. Januar. Der Wochenspruch für diese Woche steht im Römer 8, Vers 14. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Als solche wollen wir zusammenkommen, die sich sehnen nach dem Geist Gottes, die sich wünschen, dass Gott nicht nur jemand ist, an dem man denkt, von dem man weiß, sondern jemand ist, der in uns lebt, der uns antreibt, der uns verändert, der unsere Kraft ist, sodass man an dem, wie wir leben, wie wir sind, wie wir reden, etwas von Gott erkennen kann. Dass dazu auch dieser Gottesdienst dient, das ist meine Bitte zu Gott. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir sind deine Kinder durch deine Gnade, sind wir Gottes Kinder. Herr, wir danken dir für das Vertrauen, das wir haben dürfen und dass wir Hoffnung haben hier für dieses Leben und für das ewige Leben. Aber das wünschen wir uns auch, dass du wirklich in uns wohnst, nicht nur als ein kleiner Teil von uns, sondern dass wir Menschen sind, die dein Geist treibt, dass etwas in unserem Leben davon sichtbar wird, wer unser Herr ist, wer in uns ist und unsere Motive und unser Leben bestimmt. Herr, so bitten wir dich jetzt für diese Zeit, die wir haben, vor dir gemeinsam. Wir bitten dich um deinen Geist. Erfülle uns, lass uns hören. Bewege du uns nach deinem Willen. Amen.
Es gibt bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht. Und unerschütterliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht. Es gibt ein Licht, das uns den Weg weist, auch wenn wir jetzt nicht alles sehen. Es gibt Gewissheit unseres Glaubens, auch wenn wir manches nicht verstehen. Selbst für Feinde und echten Frieden nach dem Streit. Vergebung für die schlimmsten Sünden, ein neuer Anfang jederzeit. Es gibt ein ewiges Reich des Friedens, in unserer Mitte lebt es schon. Ein Stück vom Himmel hier auf Erden, in Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in Ewigkeit. Es gibt die wunderbare Heilung, die letzte Rettung in der Not. Es gibt Trost in Schmerz und Leiden, ewiges Leben nach dem Tod. Es gibt Gerechtigkeit für alle, für unsere Treue ewigen Lohn. Es gibt ein Hochzeitsmahl für immer, mit Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in Ewigkeit.
Liebe Gemeinde, was ist eigentlich Gottesdienst? Ich habe meine Predigt überschrieben: Gottesdienst findet im Alltag statt. Tatsächlich meine ich auch, dass der Gottesdienst nicht nur oder auch im Alltag stattfindet oder da fortgesetzt wird, sondern dass er zuerst in unserem Leben stattfindet. Ich lese uns eine Definition vor von Paulus zum Gottesdienst aus Römer 12 am Anfang. Martin Luther hat das so übersetzt: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. In der Übersetzung der Gute Nachricht ist es vielleicht noch etwas verständlicher. Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftsgemäße Gottesdienst. Tatsächlich kommt das klassische griechische Wort für Gottesdienst, Liturgia, nur an dieser einen Stelle im Neuen Testament vor. Und das ist kein Zufall, das hat System. Die großen Begriffe, die für den Gottesdienst, die Opfer, die Tempelgottesdienste im Alten Testament verwendet wurden, die großen Begriffe des Gottesdienstes aus dem Alten Bund werden im Neuen Testament auf das Leben der Christen, auf den Alltag der Christen bezogen. Wenn im Neuen Testament der Gottesdienst gemeint ist, den wir so Gottesdienst nennen, werden ganz profane Begriffe verwendet. Zusammenkommen, sich versammeln, der Gottesdienst als Versammlung der Gläubigen. Also Menschen, die mit ihm verbunden sind, die kommen zusammen, die brauchen Gottes Gnade, sie suchen Gott, sie lassen sich von ihm ausrichten, sie wollen auf Gott hören, aber auch aufeinander. Sie wollen Gott wahrnehmen, aber auch sich gegenseitig wahrnehmen. Das ist der Gottesdienst am Sonntag. Die alten heiligen Begriffe aus dem alttestamentlichen Gottesdienst werden auf das Leben der Christen bezogen. So gibt es im Neuen Bund keine Priester mehr. Im ganzen Neuen Testament fehlen alle priesterlichen Begriffe, um die Dienste in der Gemeinde zu benennen. Der christliche Glaube ist ein Glaube, eine Religion ohne Priester. Denn alle sind jetzt Priester. Petrus schreibt an alle Christen: Ihr aber seid das auserwählte Volk, das Haus des Königs, die Priesterschaft, das heilige Volk, das Gott selbst gehört, damit ihr die Wohltaten Gottes in dieser Welt bekannt macht. Also im Neuen Bund gibt es keine Priester, oder anders gesagt, es gibt nur dich und mich. Alle Menschen, die zu Gott gehören, die durch Jesus seine Kinder sind und mit ihm leben, sind Priester. Alle dienen in der ersten Reihe, dienen Gott, dienen den Menschen, sind Brückenbauer, sind Mittler zwischen Gott und Menschen. Liturgia, also der Gottesdienst, wo Menschen Gott dienen, Menschen etwas geben, das findet jetzt im Alltag statt. Auch Opfer gibt es nicht mehr im Neuen Bund. Das eine Opfer, was Jesus gegeben hat, der sich selbst hingegeben hat, das reicht. Ein für alle Mal, für jeden, für alle Zeit. Wir brauchen und sollen und können da überhaupt nichts mehr dazu tun. Unsere Beziehung zu Gott ist geklärt, ist klar, für alle Zeit. Er hat alles getan, da brauchen wir nichts mehr zu tun. Im Neuen Bund, für uns Christen, kommt das Heilige in den Alltag. Nicht mehr das, was irgendwo in einem Tempel passiert, ist heilig, sondern das Heilige kommt in die Welt. Wir sind jetzt heilig. Alle Christen werden in den Briefen als Heilige angesprochen. Was durch uns passiert in der Welt, das soll Gott gehören. Wir selber mit Kopf und Haar, mit Hand und Herz, wir alle sollen ganz Gott gehören. Wir sind nun das Opfer, das einzige Gott entsprechende Opfer, das einzige vernünftige Opfer, wie Paulus schreibt. Auch Tempel, gibt es nicht mehr im neuen Bund. Es gibt keine heiligen Häuser mehr, heilige Räume, in denen man sich irgendwie anders bewegen muss als draußen in der Welt. Das Heilige ist ja draußen in der Welt. Es gibt keine Gemeinderäume, keine Kirche, wo man nicht husten darf, nicht klatschen oder wo man sich irgendwie anders benehmen muss. Das Heilige ist in den Alltag gekommen. Wisst ihr nicht, schreibt Paulus, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Da kommt das Wort Tempel vor. Wir sind jetzt der Tempel. Wisst ihr nicht, dass Gottes Tempel, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Schreibt er den Korinthern. Und jetzt schreibt er den Römern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung, bringt euch selbst Gott als lebendiges Opfer dar. Ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernünftige Gottesdienst. Als lebendiges Opfer sollen wir uns bringen. Da steckt wahrscheinlich viel drin. Da könnte man einiges zu sagen und darüber nachdenken. Unser Leben sollen wir bringen. Unsere Kraft sollen wir bringen. Unsere Stärke sollen wir bringen. Wir bringen unser Leben, die eigentlich den Tod verdient hätten. Wir sind die Überlebenden, die Geretteten, die jetzt ihr Leben ganz Jesus gegeben haben. Als heiliges Opfer sollen wir uns geben. Heilig ist kein Qualitätsbegriff, sodass Heilige irgendwie Menschen seien, die eine ganz andere Kraft und eine ganz andere Erkenntnis hätten und die fehlerfrei wären. Heilig ist kein Qualitätsbegriff in der Bibel, sondern ein Besitzverhältnis. Eine heilige Zange, die nur im Tempel gebraucht wird, kann genauso aussehen wie die heilige Zange, die ein Handwerker außerhalb des Tempels braucht. Die heilige Zange ist dadurch unterschieden, dass sie ganz Gott gehört und reserviert ist dazu, Gott zu dienen. Heilig sind also Menschen, die Gott gehören, die reserviert sind für ihn, deren Lebensmitte Gott gehört, die nicht nur hin und wieder mal Kopf und Herz frei haben und an Gott zu denken, sondern sie gehören ganz Gott. Wir sollen unser Leben als Opfer geben, als völlige Hingabe, schreibt Paulus. Nicht nur unser Herz, nicht nur unser Denken, schon gar nicht nur der Sonntag, sondern wir sollen uns ganz Gott hingeben. In einer Predigt las ich von einem Thomas Hilsberg, er beschreibt das so, auch unsere Hände, unsere Füße, unsere Stimmbänder, unsere kleinen grauen Zellen, unsere Autos und Häuser, unsere Geldbeutel und Bankkonten, unsere Kraft und unsere Zeit, unsere Fantasie und unsere Beziehungen, unsere Gaben und Talente sollen wir Gott geben. So sind wir Gott ein wohlgefälliges Opfer. Ein großer Anspruch. Und das ist der Anspruch des neuen Bundes. Dass Gott sich ganz gibt und dass er uns ganz haben will. Im alten Bund wurden nur die besten Tiere geopfert. Niemand würde es wagen, eine alte Kuh zu bringen oder ein humpelndes Schaf oder eine Ziege, das ohnehin keine Milch mehr gibt. Die besten Tiere wurden geopfert und solche Opfer sollen auch wir sein. Wir sind nicht ohne Fehler. Das dürfen wir wissen. Gott nimmt uns auch an als humpelnde Menschen, als Menschen mit Schwächen, als Menschen, die irren, die lange nicht alles verstanden haben. Aber Gott will uns ganz. Das ist entscheidend. Es ist kein Sühnopfer, das wir bringen. Es ist kein Opfer, das wir irgendwie noch bringen müssen, um das Verhältnis zu Gott zu klären. Es ist ein Lob- und Dankopfer, aber ein Ganzopfer. Nicht nur etwas von uns. Ich möchte Ihnen oder euch ein Gleichnis erzählen, eine Kindheitserinnerung. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, in der Nähe von Bremen. Bei uns fuhr nur der Schulbus, so zweimal am Tag. Ich war vielleicht 10 Jahre alt oder 12 und ein älterer Mann, ein Fremder, klingelte an unserer Haustür. Meine Mutter öffnete die Tür, sie war gerade beim Kochen. Und der Mann fragte nach einem Campingplatz, den wir wohl auch kannten, der aber kilometerweit weg war. Wie soll ich da hinkommen, sagte er. Er wollte zu seinen Kindern, die offensichtlich da einen Wohnwagen hatten. Wie soll ich da hinkommen? Meine Mutter sagte, ich fahre sie. Ging in die Küche, nahm die Töpfe vom Herd, machte die Platten aus, ging zur Garage, holte ihr Auto raus, fuhr diesen Mann zum Campingplatz. Es dauerte eine halbe Stunde vielleicht, da war sie wieder da. Und als sie auf mich zukam, gab sie mir 50 Pfennig in die Hand. Das wären heute also 25 Cent. Und sie sagte, dieser Herr hätte ihr das dann so ganz wohlwollend und gönnerhaft in die Hand gedrückt, als Dankeschön, dass sie ihn da zum Campingplatz gebracht hätte. Meine Mutter hat das als sehr unangemessen empfunden. Ein einfaches Danke wäre schön gewesen oder schöner. Sie sagte, dann hätte er mir lieber nichts gegeben. Der Mann hatte keine Ahnung oder er wollte es nicht sehen, was es sie gerade gekostet hat, ihre Arbeit zu unterbrechen, den Herd auszustellen, das Essen zu verschieben, dorthin zu fahren und zurückzukommen. Der Mann war in eine völlig falsche Richtung gelaufen. Darum kam er nicht ans Ziel. Und wir sind auch in eine völlig falsche Richtung gelaufen. Und Gott hat nicht nur sein Herd ausgestellt, die Töpfe runtergestellt, sein Auto rausgeholt und 30 Minuten seiner Zeit geopfert. Gott ist einer von uns geworden, hat unsere ganze Not geteilt, hat in Jesus sein alles Göttliche abgelegt. Er hat gelitten für uns, hat alles gegeben. Jesus hat schrecklich gelitten. Er hat sein Leben als Opfer für uns gegeben. Wie können wir da meinen, dass so 2 Stunden am Sonntag ein gutes Dankeschön wären? Oder die Tischgebete, die wir sprechen. Die einzig vernünftige Antwort auf das, was Gott uns gegeben hat, ist, was Paulus sagt, dass ihr eure Leiber, euer ganzes Leben, eure Existenz, das, was zu euch gehört, hingebt als ein Opfer, das lebendig ist, heilig ist und Gott wohlgefällig. Der heilige Gott wird Mensch in Christus. Und dadurch kommt das Heilige ganz in unser Leben. Das ist der neue Bund. Oder was hast du gedacht? Was hast du gedacht? Was Gott getan hat? Was er von uns erwartet? Was ihm entspricht? Dem, was er für uns getan hat? Etwas abzugeben, was man selber nicht braucht, das ist einfach. Ich bringe gerne irgendwelche Kleider, die mir nicht mehr passen oder alt geworden sind, zum Roten Kreuz. Das fällt mir überhaupt nicht schwer, aber das ist kein Opfer. Eine Kuh, die 1 Liter Milch gibt, die gibt kein Opfer. Der Ochse, der die Steaks zum Essen liefert, schon eher. Ein Opfer tut weh. Ein Opfer gibt etwas hin, was man selber auch brauchen könnte, was zu einem selber gehört und nicht das, was man irgendwie übrig hat. Ich meine, es war einer unserer Lehrer, als ich Theologie studierte, ich weiß nicht, wer das sagte, aber es ging in diese Richtung. In manchen Gemeinden könne man sehen, was die Mitglieder der Gemeinde an Geschirr oder an Möbel zu Hause nicht mehr brauchten. Das würde jetzt in der Gemeinde stehen. Das alte Sofa, die alten Kaffeekannen. Ist das so? Gott möchte nicht unser Müllschlucker sein, ja? Er möchte nicht das haben von uns, was wir ohnehin übrig haben. Den Liter Milch und die anderen 20, die wir noch haben, behalten wir. Gott möchte uns ganz haben. Auf die 50 Cent, die du Gott gibst in der Kollekte, würde ich lieber verzichten, wenn das alles ist, was du ihm gibst. Ich glaube, das beleidigt ihn. Wenn dir jemand Geschenke macht, nur vom Wühltisch, zu Weihnachten, zum Geburtstag, und du hast immer den Eindruck, das sind irgendwelche Bücher, die keiner mehr haben wollte, heruntergesetzt auf 3,95 und wenn man 3 nimmt, halt mal nur 9 Euro, dann zeigt das etwas über die Wertschätzung, über die Fantasie oder die fehlende Fantasie, die fehlende Liebe, die fehlende Wertschätzung, die jemand für dich hat. Immer irgendwelche Dinge vom Wühltisch. Die Mode, die 10 Jahre alt ist, da kriegst du dann ein Oberhemd geschenkt. Unsere Opfer sollen Gott ehren. Es soll seinem Erbarmen angemessen sein. Der Text in Römer 12 geht natürlich noch weiter. Vers 1 war, Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und, jetzt kommt Vers 2, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Wir sind auch Mängelexemplare, aber Mängelexemplare, die Jesus Gott würdig gemacht hat, sodass wir uns ihm schenken können. Und Gottes Geist macht uns immer ein bisschen brauchbarer für Gott. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Was ist damit gemeint? Ich glaube, dass dieses Wort oft auch missbraucht wurde. Dass man christliche Tradition oder eigene Erkenntnis in irgendwelchen Einzelfragen heilig gesprochen hat und meinte, das muss man jetzt immer beibehalten, dann würde man sich nicht der Welt gleichstellen. Ich nehme Sie mal mit in die neuere Kirchengeschichte, zumindest der Freikirchen. Ich habe Christen kennengelernt, die aus Russland gekommen sind. Das war in der Nähe von Osnabrück. Ganz engagierte Christen. Und die hatten die Lehre, die hatten die Überzeugung, ein Christ, der einen Schlips trägt, da kann man schon sehen, der meint es nicht so ernst mit dem Glauben. Der Hintergrund ist der, dass in ihrer Kultur, aus der sie kamen, war die Krawatte Schmuck. Und ihre Überzeugung war, Schmuck bei Frauen oder Männern gehört einfach nicht in die Gemeinde. Das gehört in die Welt. Wer Schmuck trägt, der ist eitel. Also der Rückschluss ist völlig klar, wenn man eine Krawatte, einen Schlips trägt, dann ist man eitel, dann kann man noch nicht so reif im Glauben sein. Und man ist immer noch der Welt gleichgestellt. Darum trage ich heute auch keine Krawatte. Frauen durften keine Hosen tragen, sie durften ihre Haare nicht färben, sie durften sich nicht schminken, sie durften keine hochhackigen Schuhe tragen. Das alles sei weltlich, wusste man. Auch sogenannte weltliche Musik gab es offensichtlich, die war verpönt. Wir sollen uns nicht dieser Welt gleichstellen. Tatsächlich heute unglaubbar, aber das ist noch nicht so lange her. Es ist 30 Jahre her. In meiner allerersten Gemeinde ist jemand aus der Gemeinde ausgetreten, weil wir anfingen, Gitarre im Gottesdienst zu spielen. Das ist wirklich 30 Jahre her. Und einer der Ältesten, der Verantwortlichen der Gemeinde, trug gerne Jeans und hatte Stiefel an. Nach Meinung dieses Mitgliedes, das ausgetreten ist, hatte der immer Cowboy-Stiefel an und spielt Gitarre im Gottesdienst. Und das ist weltlich. Und er ist aus der Gemeinde ausgetreten. Wie überzeugt können Christen sein von Meinungen, von Prägungen und das für das Heilige halten? Ich habe es selber als Kind erlebt, in einer Kirche, ich habe geklatscht und ein älterer Bruder kam auf mich zu und hat mich richtig ausgeschimpft, das sei eine Kirche, da dürfte ich nicht klatschen. An die Erwachsenen, die auch geklatscht haben, hat er sich wohl nicht gewagt, das ist 50 Jahre her. Aber woher weiß man solche Dinge? Dass man nicht klatschen darf in einem Gottesdienst, in einer Kirche. Es ist heute immer noch genauso falsch und ich weiß nicht, wo unsere Fehler heute sind, unsere Fallen, in die wir tappen könnten, dass wir Dinge für heilig sprechen und meinen, da müssen wir uns ganz doll von der Welt trennen und wir müssen uns sogar absondern von anderen Christen und verurteilen sie, weil wir irgendeine Überzeugung haben und die entgegengesetzte Überzeugung für weltlich halten. Viele Reformen in der Kirche finden nicht statt, weil Randüberzeugungen, Äußerlichkeiten, Gewohnheiten, Traditionen für heilig gesprochen werden. Ich kann mich entsinnen, in der Berliner Gemeinde hatten wir einen guten Kontakt auch zu Vertretern der Landeskirche. Wir hatten einen gemeinsamen Gottesdienst. Die Superintendentin der evangelischen Kirche war dort. Und jeder hat kurz berichtet von seiner Kirche. Und wir haben im Gottesdienst füreinander und die Kirchen gebetet. Und die Superintendentin hatte als einzige einen Talar an. Die anderen Freikirchler oder evangelische Gemeinschaft hatten Anzüge an oder waren leger gekleidet. Und sie fingen ihr Grußwort an uns an und sagte, wir kommen in unserer Kirche nicht aus unseren Talaren raus. Es gibt bei uns Dinge, die werden heilig gesprochen. Und wenn wir das ändern würden, das gäbe einen großen Streit, einen großen Zwist um Dinge, die gar nicht zum Zentrum gehören. Stellt euch nicht diese Welt gleich. Das ist egal, ob ich einen Schlips trage oder nicht. Und ob eine Frau sich die Haare färben lässt oder nicht. In unserem Herzen, in unserem Wesen soll etwas von Gott zu erkennen sein. An den Werten, die wir leben, an der Liebe, an der Barmherzigkeit zu anderen. Dass wir nicht nachtragend sind, dass wir dienen können und demütig sind. Nicht irgendwie künstlich, sondern dass wir diese innere Freiheit haben, auch klein zu sein für andere. Wir sind frei in Christus, von allem, für Gott und für die Menschen. In seinem Brief an die Korinther fordert Paulus geradezu, dass wir uns der Welt anpassen. In den Dingen, wo wir eine Brücke bauen, dadurch zu den Menschen anderer Kulturen oder der Kultur, in der wir leben. Da schreibt er, den Juden sollen wir Juden werden, den Griechen sollen wir ein Grieche werden, den Römern sollen wir Römer werden. Wir sollen in den Dingen, wo wir es können, die Sprache der Menschen sprechen, die wir erreichen wollen. Ihre Kultur nehmen, ihre Uhrzeiten meinetwegen, wann sie sich gerne treffen wollen. Wir sollen Hürden abbauen, die mit Christus nichts zu tun haben. Wo wir uns durch ein anderes, scheinbar christliches Wesen in den Weg stellen und verhindern, dass Menschen Jesus kennenlernen. Ihre Sprache soll unsere Sprache sein. Ihre Musik soll unsere Musik werden. Und wenn es irgendwo schick ist und in irgendeiner Kultur nötig ist, dass man eine Krawatte trägt, kann man eine Krawatte tragen, weil man so frei ist. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Und Paulus setzt dann fort, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Besser übersetzt wäre tatsächlich, sondern lasst euch ändern durch die Erneuerung eures Sinnes. Das griechische Wort, das hier steht, heißt Metamorpho. Metamorpho kann man auch sagen. Wir kennen das von Metamorphose, also wenn eine Raupe zum Schmetterling wird, sich entpuppt. Da wird die Raupe verändert. Da passiert an der Raupe etwas, was sie selber nicht tun kann, was sie zulassen soll, was von außen kommt, aber was sie verändert. Was sie fliegen lässt, zu einem neuen Wesen werden lässt, das soll passieren. Tatsächlich steht hier ein Passiv und kein Aktiv. Das können wir nicht tun, aber Gott will das an uns tun. Unsere Sinne verändern, unsere Werte, unser Inneres. Dann, wenn das passiert, stellen wir uns nicht mehr der Welt gleich. Wir wollen keine Raupe sein, die anders denkt. Wir sollen Schmetterlinge werden. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, das heißt, lass dich erlösen von deiner Schuld, von deinen Schuldgefühlen. Lass dich von Gott befreien zu einem anderen Leben. Lerne fliegen und hör auf, immer auf dem Boden zu krabbeln. Gib dem Heiligen in deinem Leben immer mehr Raum. Das nennt die Bibel Heiligung. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch, indem ihr eure Sinne erneuern lasst, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Das ist eine geistliche Kunst. Prüfen können, was Gottes Wille ist. Und das ist der Grund christlicher Ethik. Wie treffen wir Entscheidungen auf die vielen Fragen des Lebens? Dass wir prüfen, was Gottes Wille ist. Durch veränderte Sinne, dass Gottes Wesen in uns stark wird und wir so in die Lage versetzt werden, ethische, vor Gott verantwortete Entscheidungen zu treffen. Die christliche Lehre, wie wir uns verhalten sollen, wie wir leben sollen, die beginnt nicht und die endet auch nicht. Und die erschöpft sich nicht darin, dass es lauter Gebote gibt, die man jetzt hält. Und wenn man diese Gebote hält, dann ist gut. Wir kommen in eine Lage zu fragen, was will Gott jetzt? Was entspricht jetzt der Heiligkeit und der Liebe und der Barmherzigkeit Gottes? Und das ist eine Kunst. Das ist nicht etwas, was man schnell mal irgendwo aufschlagen und nachlesen kann. Veränderte Sinne heißt auch eingeschalteter Verstand. Innerlich wach zu sein, Ohren zu Gott haben, zu der Situation, die man dann prüft. Ein anspruchsvoller Text. Was ist Gottesdienst? Was will Gott von unserem Leben? Ich vermute mal, dass ich in manchem streng geklungen habe, aber es ist die Freiheit. Es ist das Schönste. Es ist das Größte. Zu diesem Gott zu gehören und zu suchen und zu fragen, wie kann ich leben, dass ich ihm entspreche? Wie kann ich ihm danken, dass ich ihm die 50 Pfennig in die Hand drücke für das, was er getan hat? Das mag streng klingen, aber wer Gott liebt und wer ihn in seinem Herzen hat, ich glaube, der hat die gleiche Sehnsucht. Ich möchte ihm ganz gehören, mit Haut und Haar. In einer Predigt las ich von einem Prediger, der sagte, wegducken gilt nicht. Das hier gilt jedem von uns. Das ist der neue Bund mit Gottes Menschen. Der heilige Gott liebt uns ganz und er will uns ganz. Der Gottesdienst im Neuen Testament für uns Christen lässt sich nicht auf einen Sonntag begrenzen. Andersrum, der Gottesdienst am Sonntag wäre dahingehend zu prüfen. Und das ist die Messlatte für den Gottesdienst am Vormittag, am Sonntag oder wann immer man Gottesdienst feiert. Inwiefern er den Gottesdienst im Leben unterstützt. Inwiefern er Menschen sendet und befreit zu einem Leben in der Kraft des Heiligen Geistes, im Gehorsam Gott gegenüber, in der Nachfolge Christi. Der Gottesdienst am Vormittag, könnte man sagen, ist eine Tankstelle, wo man auftankt für den Gottesdienst im Alltag. Auch Autos halten an der Tankstelle und tanken auf, aber es gibt keine Autos, die für die Tankstelle geschaffen sind. Ob sie gute Autos sind, das zeigt sich erst, wenn sie wieder losfahren. Wie lange sie fahren. Wenn wir unseren Gottesdienst am Sonntag verlassen, dann beginnt unser eigentlicher Gottesdienst. Amen.
Mit Herz und Mund, denn du bist ein großer Gott, der immer noch Wunder tut und Wunden heilt. Bei dir wird mein Herz gesund, denn du bist die liebe Gott, die das Leben mit uns teilt. Ich sing für dich und danke dir, Gott, vor dir kann sing dir mit Herz und Mund, denn du bist ein großer Gott, der immer noch Wunder tut und Wunden heilt. Bei dir wird mein Herz gesund, denn du bist die liebe Gott, die das Leben mit uns teilt. Wir singen für dich im weltweiten Chor, ein neues und uraltes Lied, das dich erfreut zu jeder Zeit. Bist du der Gott, der uns sieht? Ich singe mit Herz und Mund, denn du bist ein großer Gott, der immer noch Wunder tut und Wunden heilt. Bei dir wird mein Herz gesund, denn du bist die liebe Gott, das Leben mit uns teilt. Ich singe mit Herz und Mund, denn du bist ein großer Gott, der immer noch Wunder tut und Wunden heilt. Bei dir wird mein Herz gesund, denn du bist die liebe Gott, die das Leben mit uns teilt.
Wir wollen uns unter Gottes Segen stellen. Der eine Gott, der Mensch geworden ist in Jesus Christus, der alles für uns gegeben hat und heute noch alles für uns geben will. Er segne uns für unser Leben. Er sei unser Halt und unsere Hoffnung. Er sei unsere Freude allein. Er schenke uns seinen Heiligen Geist. Er schenke uns, dass wir von innen erneuert werden, dass sein Wesen, seine Liebe und Barmherzigkeit, aber auch seine Heiligkeit in uns immer mehr Raum einnimmt. Es segne dich, der eine lebendige Gott. Er lässt sein Angesicht über dir leuchten. Er ist dir gnädig und er gibt dir seinen Frieden. Amen.